Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Das ist das Rabe Info vom Mittwoch, den 29. Oktober. Herzlich willkommen. Heute geht es bei uns um folgende Themen: Wie Frauen vor Gewalt schützen.
Es gab gewisse Fortschritte und Maßnahmen, die wir begrüßen, aber schlussendlich braucht es einfach mehr Geld. Dafür werden wir weiter kämpfen.
So das Fazit zur Einführung der Istanbul-Konvention, gleich zu Beginn der Sendung. Dann, wie mit und über Behinderungen reden. Ein neuer Sprachleitfaden der Stadt Bern gibt Hinweise.
Wir haben uns als Fachstelle Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen sehr intensiv mit einer zeitgemäßen Sprache mit und über Menschen mit Behinderung auseinandergesetzt. Uns war auch sehr wichtig die Sichtweise der Selbstbetroffenen.
Schließlich ein Blick auf die Theaterbühne, wie von Migration erzählen.
Der Rote Faden ist eine Migrationsgeschichte von unserem Sein durch die Schwierigkeiten des Lebens und wie wir damit umgehen.
Das Stück Panterei vom Haus der Talente wird in Bern aufgeführt. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet heute Sarah Heinzmann. Schön, dass ihr uns zuhört.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Wir kommen nun zuerst zu den Nachrichten des Tages. Zuerst ins Ausland. Der Hurricane Melissa trifft nach Jamaika auf Kuba. Simon Keller mit den Details.
Der Sturm Melissa hat an Kraft verloren und ist nun als Hurricane der Kategorie 3 unterwegs. Angesichts der schweren Schäden hat Jamaikas Regierung die Karibikinsel zum Katastrophengebiet erklärt. Das teilte Premierminister Andrew Holness auf X mit. Bislang gebe es keine Berichte zu Todesopfern, so Holness, er rechne aber noch damit. Auch für Teile der Bahamas, die der Hurricane auch heute noch erreichen soll, galt eine Hurricane-Warnung.
In Brasilien ereigneten sich gestern gewaltvolle Polizeirazzien.
Mindestens 64 Menschen sind bei einer groß angelegten Polizeirazzia in Rio de Janeiro ums Leben gekommen. Das berichteten Sicherheitsbeamte gegenüber CNN Brasil. Unter den Toten seien auch 4 brasilianische Polizisten, fügten die Beamten hinzu. Die Aktion richtete sich gegen das organisierte Verbrechen. Der Gouverneur des Bundesstaates Rio de Janeiro, Claudio Castro, erklärte gegenüber Reportern auf einer Pressekonferenz, dass die Polizei bei der Razzia eine große Menge Drogen beschlagnahmt habe. In einem Beitrag auf X gestern Nachmittag bezeichnete Castro die Razzia als die größte Operation in der Geschichte von Rio de Janeiro.
Wir schauen nach Gaza.
Bei nächtlichen israelischen Luftangriffen in Gaza sind nach Angaben örtlicher Spitäler mindestens 60 Menschen getötet worden, darunter zahlreiche Kinder. Gemäß Medienberichten hatte Israels Premier Netanyahu zuvor das Militär zu massiven Angriffen angewiesen und der Hamas vorgeworfen, die fragile Waffenruhe zu brechen. Laut einem israelischen Beamten seien zuvor Truppen im Süden Gazas beschossen worden. Die Hamas kündigte daraufhin die Übergabe einer weiteren Geiselleiche zu verzögern.
Waffenstillstandsverhandlungen zwischen Afghanistan und Pakistan sind in Istanbul gescheitert.
Nach Berichten von France 4 machte Pakistans Informationsminister die Delegation aus Kabul heute für das Scheitern der Friedensgespräche verantwortlich. Das Scheitern ließe Zweifel an den Bemühungen zur Stabilisierung der Beziehungen zwischen den beiden südasiatischen Nachbarn aufkommen.
Damit in die Schweiz. Eine Petition fordert Rückgabe illegaler Gewinne an Geschäfte im globalen Süden.
Das kündigte die Nichtregierungsorganisation Public Eye heute an. Wenn Schweizer Konzerne wegen Schmiergeldzahlungen im Ausland verurteilt werden, müssen sie ihre illegalen Gewinne zurückzahlen. In den letzten Jahren seien das über 900 Millionen Franken illegale Gewinne gewesen, so Public Eye. Besonders oft verurteilt werden Schweizer Rohstoffhändler wie Glencore oder Trafigura. Doch das Geld fließe nicht zurück an die Geschädigten. Die Schweiz profitiere vom Geschäft, so die NGO. Public Eye fordert eine Praxis- und Gesetzesanpassung, damit das Geld dorthin fließt, wo auch der Schaden entstanden sei. Die digitale Unterschriftensammlung startet heute. Unterstützt wird die Kampagne von Public Eye von kongolesischen Partnerorganisationen.
In Locarno trafen sich am Wochenende rechtsextreme Gruppen.
Darüber berichtete RSI gestern. Dutzende junge Menschen aus der sogenannten identitären rechtsextremen Bewegung nahmen an diesem Treffen in einem Bergdorf bei Locarno teil. Ihnen gemeinsam ist, dass sie an die rassistische Ideologie der Remigration glauben. Diese zielt darauf ab, so viele AusländerInnen wie möglich aus Europa auszuweisen. Teilgenommen haben rechtsextreme Gruppen aus ganz Europa.
Vor rund eineinhalb Jahren wurde die ETH in Zürich besetzt. Nun gibt es erste Schuldsprüche.
5 Beschuldigte wurden wegen Hausfriedensbruch verurteilt, sie erhalten eine bedingte Geldstrafe. 2 wurden freigesprochen. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Der Anwalt der Pro-Palästina-AktivistInnen kündigte im Gerichtssaal Berufung an, das berichtet SRF.
Nach Bern.
Die Berner Kantonspolizei hat einen Fall von Menschenhandel in der Stadt Bern aufgedeckt. Gemäß SRF soll ein Mann 6 Arbeiter aus verschiedenen Ländern in die Schweiz geholt und ausgenutzt haben. Bei den Opfern handelt es sich um 40 Männer. Im Zentrum der Polizeiermittlungen steht ein 34-jähriger Mann. Dieser sitzt derzeit in Untersuchungshaft.
Auch der Kanton Bern soll verletzte Kinder aus Gaza aufnehmen.
Die Berner Stadtregierung solle sich dafür einsetzen, dass die Aufnahme von 20 Kindern aus Gaza durchgeführt werde. Das fordert der Vorstoß aus den Reihen des Grünen Bündnisses und der Jungen Alternativen. In den letzten Wochen wurden 7 Kinder und knapp 30 Begleitpersonen aus Gaza in die Schweiz evakuiert. Der Kanton Bern hat bisher keine Kinder aufgenommen. Es gebe noch viele offene Fragen, wie etwa die Anzahl von Begleitpersonen oder die Finanzierung, so die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern gegenüber der Zeitung Der Bund. Der Vorstoß wird diese Woche im Stadtparlament eingereicht.
Das waren die Nachrichten des Tages mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr, verantwortlich Simon Keller. Damit zum Wetter. Heute ist es mehrheitlich sonnig in Bern bei Temperaturen von bis zu 13 Grad. In der Nacht auf morgen Donnerstag regnet es, der morgige Tag startet deswegen bedeckt. Am Nachmittag zeigt sich die Sonne bei Höchstwerten von 14 Grad.
Rabe Info.
Die Istanbul-Konvention will geschlechtsspezifische Gewalt verhindern. Die Schweiz hat die Konvention vor 8 Jahren ratifiziert. Doch die Umsetzung sei ungenügend. Das kritisieren feministische Organisationen. Gestern haben sie einen entsprechenden Bericht veröffentlicht. Wo sind die größten Schwachstellen bei der Umsetzung? Das wollte Ursi Krim von Julia Meyer von der Nichtregierungsorganisation Prava wissen.
Durch den ganzen Bericht ziehen sich 4 Themen, die wir stark kritisieren. Erstens eine fehlende nationale Gesamtstrategie. Es gibt enorme kantonale Unterschiede und es kommt wirklich einer Postleitzahlenlotterie gleich, ob Betroffene Schutz und Unterstützung erhalten. Zweitens, es fehlen Ressourcen. Unsere Mitglieder berichten uns alle, dass sie finanzielle Schwierigkeiten haben. und Maßnahmen, die der Bund oder Kantone ergreifen, die eigentlich die Istanbul-Konvention umsetzen sollen, werden meist dann nicht genügend finanziert. Das führt dazu, dass der Schutz dann doch eben nicht das ist, was er sein sollte. Drittens, der intersektionale Ansatz fehlt. Statt dass man die ganze Istanbul-Konvention intersektional umsetzt, macht man kleine Projekte, wo man vielleicht mal ein Projekt hat mit Menschen mit Behinderungen oder Gewalt im Alter, anstatt sie bei allen Maßnahmen konsequent mitzudenken. Und viertens, wir als NGOs werden ungenügend einbezogen bei der Umsetzung der Istanbul-Konvention.
Gab es denn auch Fortschritte bezüglich der Umsetzung in den letzten doch 8 Jahren?
Ja, es gibt einige Sachen, die wir als positiv und als genügend bewerten. So zum Beispiel die Reform des Sexualstrafrechts, das wirklich ein großer Fortschritt war, oder auch die Anpassungen bei AIG 50. Die führten dazu, dass Betroffene von häuslicher Gewalt sich eher trennen können, wenn ihr Aufenthaltsstatus abhängig ist von der Tatperson. Und auch Verbesserungen bei der Datenlage. Der Bund wird nächstes Jahr erstmals eine nationale Prävalenzstudie durchführen. Das sind alles Fortschritte, die uns sehr freuen, die es aber nur dank dem großen und unermüdlichen Einsatz von zivilgesellschaftlichen AkteurInnen gibt.
Dann kommen wir zum Engagement der Zivilgesellschaft. Die Feminizide sind in der Schweiz dieses Jahr schon in den ersten Wochen des Jahres markant angestiegen. Und dann gab es eine Petition von rund 60 Organisationen, unter anderem gefordert 350 Millionen Franken. Für die Prävention von geschlechtsspezifischer Gewalt. Jetzt hat der Bundesrat kürzlich einige dringliche Maßnahmen angekündigt, die es im Bereich der Schutzplätze, Ausbildung von Fachpersonen und Sensibilisierung in Trennungsphasen. Sind Sie damit zufrieden?
Also erstmals waren wir sehr erfreut, dass aufgrund unserer Petition Frau Bundesrätin Elisabeth Baumschneider uns als NGO mit anderen eingeladen hat für einen Austausch. Wir waren sehr erfreut, dass es dort ein offenes Ohr gibt. Gleichzeitig das, was wir gefordert haben, mehr Geld, das ist nicht passiert. Es gab gewisse Fortschritte und Maßnahmen, die wir begrüßen, aber schlussendlich braucht es einfach mehr Geld. Dafür werden wir weiter kämpfen.
Im Parallelbericht betonen Sie auch die Intersektionalität, also das Einbeziehen von verschiedenen Diskriminierungsformen. Weshalb ist das so wichtig, wenn es um die Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt geht?
Erstens, weil geschlechtsbezogene Gewalt alle betrifft und sogar noch klarer. Zweitens, oftmals sind mehrfach diskriminierte Gruppen besonders betroffen und die Wahrscheinlichkeit, von geschlechtsbezogener Gewalt betroffen zu sein, steigt durch Mehrfachdiskriminierungen. Deshalb ist es ungemein wichtig, dass jegliche Maßnahmen, die ergriffen werden, intersektional gedacht werden und nicht nur kleine Maßnahmen, die einen intersektionalen Ansatz haben, dann auch noch dazugehören. Nehmen wir als Beispiel, wir sprechen nach wie vor von einer 24-Stunden-Beratung, die zugänglich ist, die barrierearm ist. Dafür haben wir uns eingesetzt. Daraus wurde nun in der Umsetzung der Kantone eine Telefonhotline. Da ist die Zugänglichkeit nicht mehr gegeben. Und hier braucht es eben diese intersektionale Brille, damit alle Betroffenen den nötigen Schutz erhalten, den ihnen eigentlich die Istanbul-Konvention gewährleisten würde.
Julia Meyer haben wir gehört. Sie ist Verantwortliche für politische Arbeit bei der Organisation Brava.
Rabe Info.
Respekt und Inklusion beginnt mit Sprache. Die Stadt Bern überarbeitet ihren Leitfaden zum Thema Behinderung. Rahel Reinhardt ist Leiterin der Fachstelle Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. Simon Keller wollte von ihr wissen, worum es im neu überarbeiteten Leitfaden genau geht.
In unserem neuen städtischen Sprachleitfaden geht es darum, wie eine respektvolle Sprache aussehen kann, wie man über und mit Menschen mit Behinderung sprechen kann. Unser Ziel ist eine Kommunikation auf Augenhöhe mit Menschen mit Behinderungen. Wichtige Punkte sind beispielsweise, was sind Behinderungen, Wir haben uns hier sehr stark am Verständnis der UNO-Behindertenrechtskonvention orientiert. Diese unterscheidet ja zwischen Beeinträchtigungen und Behinderungen. Eben der Unterschied liegt darin, dass Beeinträchtigungen fokussiert eigentlich auf die individuelle, funktionale Einschränkung, die ich als Person, zum Beispiel beim Sehen oder Hören habe. Und Behinderung fokussiert darauf, dass ich als Person mit einer Beeinträchtigung unterwegs bin im Alltag und immer wieder auf Barrieren oder Hindernisse stoße. Darum bin ich dann eine Person mit Behinderungen. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist zum Beispiel auch, dass es sehr wichtig ist, dass Menschen mit Behinderung nicht nur auf ihre Behinderungen reduziert werden. Behinderungen sind ein Diversitätsmerkmal. Eine Person hat aber immer auch noch viele andere Diversitätsmerkmale, die sie ausmachen. Und noch ein letzter Punkt, den ich vielleicht erwähnen kann, sind, dass Behinderungen nicht mit Krankheiten gleichzusetzen sind. Eine Person mit Behinderung kann selbstverständlich krank sein, zum Beispiel hat sie eine Grippe, aber grundsätzlich lebt sie mit Behinderungen und ist nicht dauernd krank.
Frau Reinert, wie ist dieser Leitfaden entstanden?
Ja, wir haben uns als Fachstelle Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen sehr intensiv mit einer zeitgemäßen Sprache mit und über Menschen mit Behinderung auseinandergesetzt. Uns war auch sehr wichtig die Sichtweise der Selbstbetroffenen. Und eben wir haben uns orientiert an der UNO-Behindertenrechtskonvention, die eben auch den Fokus sehr stark auf gesellschaftliche, soziale wie auch physische Barrieren legt. Und wir haben Fragen aufgenommen, welche immer wieder stadtintern auftauchen, zu uns gelangen und haben versucht, diese im Sprachleitfaden zu beantworten.
Der Leitfaden ist vor gut 10 Jahren bereits entstanden. Der jetzt ist eine Aktualisierung dieses Leitfadens. Der ist vor allem auch in der Stadtverwaltung Bern genutzt worden. Für wen ist dieser Leitfaden sonst noch gedacht?
Genau, also weiterhin ist die erste Zielgruppe sicher die Mitarbeitenden der Stadt Bern, aber wir freuen uns auch, wenn sich die Medien, die Zivilgesellschaft und auch die breite Bevölkerung interessiert den Sprachleitfaden liest. Wir nehmen immer wieder eine Verunsicherung wahr bezüglich korrekt verwendeten Begrifflichkeiten. Und wir hoffen, dass dieser Leitfaden nun etwas mehr Sicherheit in der Kommunikation zu Menschen mit Behinderungen geben kann.
Welche weiteren Projekte für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen sind geplant?
Die Stadt Bern verfolgt grundsätzlich den Ansatz vom Disability Mainstreaming. Das heißt, dass nicht wir als kleine Fachstelle vor allem in erster Linie Projekte, Maßnahmen initiieren, sondern wir versuchen wirklich, dass in der gesamten Stadtverwaltung Maßnahmen und Projekte ergriffen werden, um die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen voranzubringen. Und gerne erwähne ich hier unsere Informationsplattform Berner Freizeit Barrierefrei. Das ist eine Informationsplattform digital, wo man sich informieren kann, wie die Barrierefreiheit von vielen städtischen Freizeitangeboten aussieht. Die soll eine große Unterstützung für Angehörige von Menschen oder von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen bieten. Dann sicher auch der Umbau von zahlreichen Haltekanten, der in den nächsten Jahren nun angepackt wird. Das ist eine wichtige Maßnahme, die die Stadt Bern ergreifen wird. Und vielleicht noch als Letztes kann ich ein Monitoring erwähnen. Wir monitoren alle städtischen Büroarbeitsplätze, die in Verwaltungsgebäuden sind, und werden den Stand der Barrierefreiheit dann auf den Stadtplan hinaufladen, wo man sich auch als Selbstbetroffene jederzeit informieren kann, wie der Zugang, der barrierefreie Zugang von Verwaltungsgebäuden in der Stadt Bern aussieht.
Das war Rahel Reinert. Sie ist Leiterin der Fachstelle Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen der Stadt Bern.
Rabe Info. Kultur.
10 Frauen stehen dieses Wochenende auf der Bühne des Tojo-Theaters. Sie erzählen von ihren Erinnerungen, von Geschichten geprägt durch ihre Migrationserfahrung. Initiiert und produziert wurde das Projekt vom Haus der Talente und Lucify. Perla Ciomi ist Filmemacherin und beim Haus der Talente mit dabei. Simon Keller wollte von ihr wissen, worum es im Stück genau geht.
Pantera ist eine Theaterperformance, der kombiniert Gesang, Bewegung und Erzählungstheater sowie Bildtheater. Der Rote Faden ist eine Migrationsgeschichte von unserem Sein durch die Schwierigkeiten des Lebens und wie wir damit umgehen.
Dieses Stück ist ein partizipatives Theaterstück. 12 Frauen waren oder sind daran beteiligt. Wie ist dieses Stück genau entstanden?
Also Panterei ist eine Performance, der ist ein Teil des Projekts Aus der Talente. Und mit diesem Projekt, der wurde von dem Verein Lucify.ch initiiert, wollten wir etwas bewegen und vor allem die kulturelle Teilhabe fordern von Frauen mit Migrationsgeschichte. Es ist so, das ist ein partizipatives Projekt entstanden unter die Leitung von Katja Franco-Facher. Die ist Theaterpädagogin und Schauspielerin und in diesem Fall auch Regisseurin. Sie hat mit 10 Frauen, die verschiedene Geschichten mitgebracht haben, gearbeitet, während 3 Monate intensiv im Maxim Theater in Zürich. Dann waren auch andere Frauen beteiligt. Fernanda Iwasaki und Angela Allegro, sie sind Schriftstellerin und haben geholfen, die Texte auf die Bühne zu bringen. Und alle Frauen hatten sowie auch eine Migrationsgeschichte. Das war spannend zu sehen, wie jede anders war.
Mit welchen Biografien sind diese Frauen ins Projekt gekommen? Woher kommen sie?
Die Regisseurin kommt aus Brasilien, Assistentin-Regisseurin kommt aus Spanien, die Mithelferin bei den Texten aus der Schweiz, aber mit Migrationshintergrund. Ich komme selber aus Italien, dann gibt es jemanden aus China, Deutschland, Ukraine, Mexiko, Afghanistan, Peru und Albanien. Wir bringen Mehrsprachigkeit, aber auch kulturelle Vielfalt, weil in Stuck kommen verschiedene Traditionen auch zu spüren.
Du hast schon gesagt, das Haus der Talente ist Initiantin und du bist auch vom Haus der Talente. Was ist das genau für ein Projekt?
Haus der Talente ist ein Projekt, der kombiniert eben diese partizipative Theatererfahrung mit einer Filmerzählung. Ich als Filmemacherin war dabei und ich habe das ganze Prozess begleitet, dokumentiert und habe ich dann die Frauen auch in ihre Leben neben das Theater begleitet und zusammen haben wir dann ihre eigene Geschichte auch erzählt in einer Webserie, die besteht auf 12 Episoden, weil auch die Regisseurin und Fernanda, also die Assistentin, dabei war.
Diese Episoden, die sind nachzusehen auf der Webseite. Was hast du vom Projekt und von diesen verschiedenen Geschichten, die diese Frauen und diese KünstlerInnen mitbringen, selbst gelernt? Du bist ja auch Künstlerin.
Also ich muss auch sagen, dass nicht alle Teilnehmerinnen Künstlerinnen waren. Jetzt vielleicht sind sie geworden. Sie waren Laien-Schauspielerinnen und sie haben wirklich ihre echte Geschichte auf die Bühne gebracht. Durch ihnen habe ich das Gefühl, ich habe auch von mir auch etwas erzählt. Und mir ist geblieben ein Teil der Stück, in dem eine Frau aus der Ukraine erzählt von ihrer Geschichte und sagt, Mut, Trauen, Vertrauen. Und das sind Worte, die Konzepte, die uns auch begleitet haben, weil man muss auch Mut haben, um zu leben und durchzugehen durch die Schwierigkeit des Lebens. Man muss trauen, manchmal muss man so resilient sein, offen sein für neue Wege. Und dann muss man vertrauen, die Menschen vertrauen, weil ohne Vertrauen kann man sie nicht ausdrücken. Und ich wollte noch sagen, dass aus der Talente heißt es so, weil wir sind von der Idee gegangen, dass zu wenig man in diesem Migrationsprozess an seine eigenen Talente glaubt und dran bleibt. Und wir wollten das irgendwie zeigen und fordern, dass man in sich glaubt und auch seine Talente erkennt. Talent im Sinne von Fähigkeiten, von Stärke.
Das Projekt ist auch von der EKM gefördert worden. Und nicht primär nur von Kulturinstitutionen. Wie kam es dazu?
Also ich muss sagen, dass es war schwierig, das als Kulturproduktion zu produzieren. Wir wurden gefordert von der Genossischen Kommission für Migrationsfrage EKM mit dem Projekt Neues Wir und die Stadt und KIP Zürich, also sind Integrationsforderungsstelle. Und das, weil eben zu wenig Teilhabe von Nicht-Schweizerinnen, Künstlerinnen gibt. Also schon die Sprache ist eine Barriere für eine Projekteingabe, aber manchmal auch die Connection etc. Aber wir sind eine vielfältige Gesellschaft und diese Vielfalt ist oft nicht repräsentiert. Und in diesem Stück eben, wir haben selber eine vielfältige Perspektive in die Gruppe gehabt und versucht, das zu erzählen, wie unsere Gesellschaft, wie wir selber eigentlich vielfältig sind.
Und was wünschst du dir für die Besuchenden?
dass sich auch fragen, was ist ihr Migrationsprozess im Leben und eben wie viel sie auch dadurch identifizieren können.
Perla Ciommi haben wir gehört. Das Stück Panterei, alles fließt, ist am Freitag und Samstag im Tuju Theater der Reitschule zu sehen, jeweils um 20.30 Uhr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir sind am Ende angekommen vom Rabe Info am heutigen 29. Oktober. Habt ihr Anregungen, Feedback oder Kritik zu dieser Sendung? Dann schreibt uns doch eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's dann morgen wieder. Morgen schauen wir auf die humanitäre Lage im Sudan und die Verantwortung der Schweiz. Zum heutigen Info beigetragen haben Simon Keller und Ursi Krim. Am Mikrofon Sarah Heinzmann.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.